Wir wollen uns heute stellen unter einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, und zwar Lukas Kapitel 10. In der Besprechung konzentrieren wir uns heute auf die Verse 30 bis 37, aber ich möchte noch einmal um des Zusammenhangs willen und weil vielleicht der ein oder andere das letzte Mal, das ist auch schon 3 Wochen her oder so, sich nicht da war oder sich auch nicht mehr daran erinnern kann, was wir da gesagt haben, ab Vers 25 lesen. Also wir lesen jetzt ab Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn, also Jesus, und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er, also der Gesetzesgelehrte, aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinab, und er fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, der die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du hin und handle ebenso. Meine Brüder und meine Schwestern, das Gleichnis vom oder die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Jesus war irgendwo unterwegs in Jerusalem. Er war, grob gesagt, auf dem Weg von Galiläa im Norden nach Jerusalem. Aber er ging nicht direkt diesen Weg, sondern er machte Umwege. Es war eine Art Zickzackkurs. Und bei einer Gelegenheit, Jesus sprach wieder, eine Menge hörte zu. Da steht ein Gesetzeslehrer aus Israel auf und er stellt die entscheidende Frage. Er stellt die Frage nach dem ewigen Leben. Er stellt die Frage: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus antwortete ihm gemäß dem, wie er gefragt hat: Was muss ich tun? Und er antwortet ihm: Dann mit der Frage, wie liest du, was steht in deinem Gesetz geschrieben? Und der Gesetzesgelehrte antwortet mit dem Doppelgebot der Liebe. Da kommt auch der Begriff Nächster vor, daran knüpft dieser Gesetzesgelehrte wieder an und er stellt die Frage, ja, wer ist dann mein Nächster? Und darauf erzählt Jesus das Gleichnis vom Barmherzigen oder die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ihr Lieben, diese Geschichte ist bekannt. Die ist uns bekannt aus Kindertagen, aus Kinderstundentagen. Und man fragt sich natürlich, was kannst du noch Neues dazu sagen? Und der Herr erzählt sie auch so einprägsam, dass eigentlich alles klar zu sein scheint, oder? Und darum möchte ich zunächst einmal auf einige Deutungen dieses Abschnitts eingehen, die vielleicht nicht alle unbedingt falsch sind, aber von denen ich doch den Eindruck habe, dass man zu viel oder zu anderes in diese Geschichte hineinlegt, was Jesus damit gar nicht sagen wollte. Ich denke auch, dass man damit vielleicht dem Kern dessen, worum es Jesus in dieser Geschichte geht, die ja eine Antwort ist auf eine Frage eines Gesetzesgelehrten, auch nicht gerecht wird oder vielleicht auch die Proportionen verschiebt. Da ist hier der Geschichte deutlich, da ist jemand unterwegs von Jerusalem nach Jericho und er wird von Räubern überfallen. Und er bleibt dann halbtot im Straßengraben oder da auf der Straße liegen. Und dann kommen ein Priester vorbei und ein Levit. Möglicherweise habt ihr schon einmal die Auslegung gehört, dass sie sich deswegen nicht um den Überfallenen gekümmert haben, weil sie befürchtet haben müssten, dass sie dadurch selbst zu einem Opfer werden können, zu einem Opfer der Räuber. Wer weiß denn, wo die sind? Die Räuber hätten ja noch in der Nähe sein können. Und mal ganz ehrlich, war das nicht eine sehr vernünftige, eine sehr rationale Überlegung? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber angesichts auch der gegenwärtigen mangelnden Sicherheit auf den Straßen, ich würde eine solche Reaktion, dass man sagt, sich nur nicht reinmengen, durchaus nachvollziehbar finden. Wer weiß, ob das nicht eine Finte war. Ich sah einmal im Fernsehen eine nachgestellte Szene. Das war eine relativ einsame Straße, links und rechts war Wald. Und da kommt ein Auto vorbei und eine Frau gestikuliert, ziemlich aufgeregt. Der Autofahrer bremst, hält an. Die Frau erklärt, wild und sehr aufgeregt. Da hinten liegt mein Mann zwischen den Büschen. Wir haben einen Unfall. Kommen Sie und helfen Sie uns. Und er kommt und dann kriegt er mit einer Eisenstange selbst einen auf den Schädel. Und das verunglückte Paar, es fährt dann mit seinem Auto weg. Da taucht schon die Frage auf, war es klug, von dem Autofahrer in dieser Nacht auf dieser einsamen Straße anzuhalten? Vielleicht bekomme ich auch einen über die Rübe gehauen. Einige von euch kennen ihn vielleicht, Uwe Martin Schmidt, der hat in der Slowakei jahrelang evangelisiert, also dort ungefähr, wo jetzt auch der Thomas Herwing ist. Und er sagte, also pass auf, wenn irgendwo du auf der Straße siehst, dass Leute wild gestikulieren, halt auf gar keinen Fall an. Das sind in der Regel Zigeuner und die waren da ziemlich verschrien, sondern im Gegenteil, gib Gas und rase durch. Wenn wir einmal dieses Gleichnis für die Gegenwart auf unsere Gegenwart überziehen? War es so intelligent? War es nicht viel intelligenter, dann eben deinen großen Bogen zu machen, wie der Priester und der Levit das tat? Dann versucht man auch noch, anderes in dieses Gleichnis hineinzulegen. Wir kommen später auf die Frage zurück, aber ich will es erst einmal erwägen, oder wir können nachher noch drüber diskutieren. Zum Beispiel behauptet man auch, dass eine andere Weise in dieses Gleichnis einen Zugang zu finden, dass der Priester und der Levit nach Jerusalem gegangen sind, um im Tempel zu dienen. Und dass sie sich deswegen nicht am Straßenrand mit einem solchen blutverschmierten Opfer verunreinigen wollten. Denn das durfte man nicht, konnte man nicht als gereinigter Priester, dann war man kultisch unrein. Aber ihr Lieben, das steht nicht da. Außerdem heißt es, die beiden gingen hinab auf der Straße von Jerusalem nach Jericho. Das heißt, sie kamen von Jerusalem, das ziemlich hoch liegt, 1000 Meter hoch, und Jericho, das liegt ungefähr 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Und das auf einer Strecke von 25 Kilometer, da könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie steil diese Straße nach Jerusalem hochgeht oder nach Jericho hinabgeht. Ich bin ja einmal mit meiner Frau in einem Bus gefahren, also das ging schon ziemlich nach oben. Ja, war ganz aufregend. Also noch einmal, diese Leute, sie kamen von Jerusalem, so heißt es hier in diesem Gleichnis, hinab, der Priester und der Levit. Ein weiterer Aspekt, auf den man Wert legt bei diesem Gleichnis, betrifft den Begriff des Samariters. Man stellt diesen Begriff in den Vordergrund. Übrigens war das schon damals den Leuten aufgefallen, dass Jesus immer wieder und relativ positiv über die bösen Samariter spricht. Nicht in Johannes 8, Vers 48 sagten die Juden einmal zu Jesus, sagen wir nicht zu Recht, dass du ein Samariter bist? Muss man sich mal vorstellen. Auf diese Weise konnte man auch Jesus ausgrenzen, denn das war das Typische für Samariter, dass sie ausgegrenzt wurden. Wir kommen darauf noch. Geht es darum? Ja, zum Teil ja. Und dann, ihr Lieben, eine Frage noch, die sich natürlich auch aufdrängt. Der Samariter war jemand, der nicht zum Volk Gottes gehörte. Beziehen wir das auf uns wieder, die Frage? Gibt es nicht auch ungläubige Menschen? Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören und damit auch nun wirklich nichts zu tun haben, die dasselbe tun, die uneigennützig dienen, helfen, helfen, wenn sie eine Not sehen, ohne Christus zu kennen. Nicht? Wir alle kennen solche Leute. Wie ist das zu beurteilen angesichts der Geschichte vom barmherzigen Samariter? Und dann kommt gleich die nächste Frage. Wenn solche Leute so uneigennützig helfen, woher nehmen sie die Kraft dazu? Woher nahm der Samariter die Kraft, so uneigennützig mit dem Überfallenen umzugehen? Wir müssen nicht alles wissen, wir müssen nicht alles verstehen, es wird uns auch nicht gesagt. Aber ich denke schon, und das will ich auch sagen, dass uns in diesem Gleichnis Jesus einen Samariter vor Augen stellt, nicht die sehr wenig vom Alten Testament wussten und natürlich vom Neuen Testament schon gar nichts. Ein bisschen wussten sie, sie hatten die 5 Bücher Mose, aber viel nicht. Aber dass Jesus uns hier gerade einen Samariter vor Augen stellt, das darf uns auch bescheiden machen und niedrig. Solche Leute gibt es auch, die nicht zum Volk Gottes gehören und die trotzdem helfen. Aber bitte ziehen wir daraus nicht den falschen Schluss, es geht auch ohne Christus. Nein, als Christen, gerade als Christen, sagen wir, wir können nichts tun ohne Christus. Johannes 15, Vers 5, dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. So, das waren nur einige Schlaglichter, dass wir vielleicht merken, naja, ist vielleicht wirklich alles so klar in dieser Geschichte? Was sind die Fragen? Nach diesen mehr Schlaglichtern auf diese Geschichte, lasst uns nun genau einmal Vers für Vers durchgehen und schauen, was sagt Jesus und was sagt er nicht. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wie gesagt, diese Geschichte ist so bekannt, dass sie bis zum heutigen Tag zu einer Redewendung geworden ist. Das ist ja ein barmherziger Samariter. Und man will damit zum Ausdruck bringen, das ist ein Mensch, der aufopfernd ist. Ungewöhnlich freundlich, ungewöhnlich hilfsbereit. Und diese besondere Geschichte, diese dramatische Erzählung vom barmherzigen Samariter, sie packt uns. Guck mal, was für eine Hilfsbereitschaft finden wir bei diesem Mann. Aber fragen wir es gleich, kommt in dieser Geschichte, wie viele Menschen meinen, sozusagen das Wesen des Christentums zum Ausdruck? Wollte Jesus die Geschichte deswegen erzählen, um dies zum Ausdruck zu bringen? Schau mal, das ist wahres Christentum. Ich meine nicht. Das ist nicht wirklich der Sinn dieser so ungemein bekannten Geschichte. Wir sollten noch einmal ganz kurz auf den Zusammenhang anschauen. Wir hatten uns die ersten Verse schon einmal angeschaut, die Verse 25 bis 29, das letzte Mal, als ich hier euch mit dem Wort Gottes diente. Aber lasst uns noch einmal klar machen, in welchem Kontext diese Geschichte steht, damit wir nicht irgendwelche Schlussfolgerungen daraus ziehen, die nicht gezogen werden dürfen. Jesus lehrte irgendwo, so lesen wir es in Vers 25. Und mitten in dem Unterweisen von Jesus steht ein Gesetzesgelehrter auf, oder ein Schriftgelehrter, auf jeden Fall ein Experte für das Gesetz des Mose und auch für den jüdischen Talmud, also für die Tradition. Und es heißt hier ausdrücklich in Vers 25, er stellte Jesus auf die Probe, er versuchte ihn. Wir können es auch anders sagen. Salopp, er wollte Jesus in die Pfanne hauen. Aber er stellte die richtige Frage. Er stellte die Frage, Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und noch einmal, das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Es war eine ungemein wichtige Frage für die Menschen damals. Deswegen wird sie auch häufiger gestellt. Denken wir etwa nur an den reichen Jüngling, der die gleiche Frage hatte. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Sie kommt noch ein paar Mal in den Evangelien vor. Es war eine Frage, die die Menschen beschäftigte. Mehr, als sie uns heute beschäftigt. Es geht um das Reich Gottes, um die Zukunft. Wir sind heute beschäftigt mit gegenwärtigen Fragen. Karriere, Corona jetzt, was nicht alles. Alles wichtige Fragen. Aber ihr Lieben, im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt, im Vergleich zu dem, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, ist die entscheidende Frage. Die Frage, wohin gehen wir? Ewiges Leben, nicht das biologische Leben hier, nicht das Leben hier und jetzt. Das ist eine Vorbereitung für das, was kommt. Die Juden, sie wussten damals, dass das Alte Testament ewiges Leben versprach. Sie wussten auch, dass dort eine Verheißung gab, sehr häufig im Alten Testament, im Blick auf die Auferstehung zum Leben. Denken wir an Psalm 16, über den wir kürzlich eine Predigt gehört haben. Es geht, so steht das, so sagt es das Alte Testament, es gibt ein ewiges Königreich. Daniel 12 zum Beispiel auch, es wird eine Auferstehung geben der Gerechten. Deshalb wurde ja diese Frage nach dem ewigen Leben so häufig gestellt. Und es ist eine Schande, dass wir sie nicht stellen, dass sie uns nicht interessiert, dass wir immer wieder mit anderen Dingen viel mehr beschäftigt sind. Die Juden, sie interessierte es. Was kommt? Was ist nach dem Tod? Was ist, wenn der Messias das Reich Gottes bringt? Bin ich dann dabei? Reich Gottes und ewiges Leben war für die Juden das Gleiche. Ja. Natürlich gab es auch Angst bei den Juden. Angst, dass ich das Reich Gottes verpassen konnte. So kam die Frage auf, wie ist das mit dem ewigen Leben? Jesus geht also gar nicht so sehr darauf ein, dass dieser Gesetzesgelehrte diese Frage stellte, um Jesus zu versuchen. Jesus, was meinst denn du dazu? Jesus antwortet dem Gesetzesgelehrten mit einer Gegenfrage. Wie liest du? Was steht in deinem Gesetz? Du bist Gesetzesgelehrter, prima. Kannst auch selbst beantworten. Was verlangt Gott denn? Was musst du tun? Ihr Lieben, man rezitierte damals im Judentum zweimal am Tag genau dieses Gebot, das Schema Israel. Schema heißt höre. Und so beginnt dieses Wort, höre Israel, der Herr dein Gott ist ein einiger Gott. Und dann kam das, du sollst Gott deinen Herrn lieben. Mit aller Kraft, mit allem Verstand, von ganzem Herzen. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das wurde zweimal zitiert. Kannte jeder. Und natürlich kannte es auch dieser, ich sag mal, Experte im Gesetz Gottes. Das war nicht das Besondere. Er kannte das Gesetz. Es gibt auch andere Zusammenfassungen des Gesetzes, zum Beispiel die 10 Gebote. Aber diese Zusammenfassung, das Doppelgebot der Liebe, ist die engste, die komprimierteste Zusammenfassung dessen, worum es im Gesetz geht. Und der Gesetzesgelehrte, er antwortete, Vers 27. Das wusste dieser Gesetzesgelehrte. Er beantwortete Jesus die Frage. Klar, ist doch klar. Das Wort lieben übrigens steht hier in einer Form, in einer Sprachform, die Kontinuität zum Ausdruck bringt. Du sollst Gott, deinen Herrn, immer lieben. Und du sollst Gott, deinen Herrn, und du sollst deinen Nächsten immer lieben, wie dich selbst. Ohne Unterbrechung, immer. Und was sagt Jesus ihm? Vers 28. Du hast richtig geantwortet. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Und Jesus zitiert auch noch ein Wort, nämlich aus 3. Mose 18, Vers 5, in Vers 28, tu dies und du wirst leben. Da steht dieses Wort. Und Leben meint hier im Kontext ewiges Leben. Handle so. Liebe Gott von deinem, mit ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du kriegst das ewige Leben. Du willst das ewige Leben? Du kennst die Regel, liebe Gott vollkommen und liebe deinen Nächsten. Ihr Lieben, und genau an diesem Punkt hätte der Gesetzesgelehrte ehrlich sein sollen, ehrlich sein müssen. Er hätte sagen sollen und sagen müssen, Jesus, genau das kann ich nicht. Genau das, was zweimal am Tag jeder Jude sprach, ich kann's nicht. Ich kann Gott nicht so lieben, wie ich es soll. Ich kann Gott nicht lieben mit allen meinen Fähigkeiten in vollkommener Weise. Ich habe das nicht getan bisher. Ich werde das auch in Zukunft nicht tun. Und ich kann es auch jetzt nicht. Und darum bin ich auf dem Weg nicht zum ewigen Leben, sondern zum ewigen Verderben. Das hätte er sagen müssen. Zu dieser Erkenntnis hätte er kommen müssen. Ich werde auf diesem Weg, auf dem Weg, Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst, niemals, niemals das ewige Leben bekommen. Er hätte sich anklagen müssen. Er hätte überwältigt sein müssen von seiner gigantischen Schuld, die auf ihm lastete. Er hätte reumütig sein müssen, gebrochen, zerknirscht, seine Sünde bekennen und um Gnade schreien. Aber stattdessen tat er etwas anderes. Er ertränkte sein Gewissen. Er löschte den Brand der Selbsterkenntnis mit dem Wasser seines selbstgerechten Stolzes. Er übergoss das, was ganz offensichtlich in seinem Gewissen vor sich ging, mit seiner eigenen Selbstgerechtigkeit. Vers 29, ein furchtbares Wort. Er wollte sich aber selbst rechtfertigen. War eigentlich nicht möglich, aber er wollte es. Es ist eine schreckliche, eine traurige Absicht. Er wollte die Fassade wahren. Ihr Lieben, es geht bis zum heutigen Tag, wenn wir zu Gott kommen wollen, um nichts anderes zunächst als um Wahrheit. Schlag dazu mal zwei Bibelstellen auf. Zunächst aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 1, Abvers 18. Paulus schreibt hier, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist eine Kraft Gottes, zum Heil jedem, der da glaubt. Denn es wird darin geoffenbart, Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und dann wird etwas anderes noch gesagt, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt werden diese Menschen definiert. Es wird genauer gesagt, was sind das für Menschen? Die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Man kann auch übersetzen dieses Wort aufhalten, die es niederdrücken. Ja, Katechein steht da, herabdrücken. Wenn es menschlich gesprochen eine Vorbedingung gibt, um Christ zu werden, dann ist es: Zieh mal ehrlich Bilanz. Sei mal wahrhaftig. Und wenn du diese Wahrheit, dieses Wahrhaftigsein wollen unterdrückst, wegdrängst, durch Ungerechtigkeit, ich müsste ja dann vielleicht mein bisheriges Leben aufgeben, dann brauchst du nur weiterzulesen, und wir hatten es gelesen, es wird dann Gottes Zorn geoffenbart. Ja. Noch eine Stelle, 2. Thessalonicher 2, schlagt sie auch nochmal auf. 2. Thessalonicher 2. Dieses Kapitel, überhaupt der 2. Thessalonicher Brief, Paulus macht hier einige Ausführungen über die Wiederkunft Christi. Und dann schreibt er Folgendes. Ich lese mal ab Vers 7. 2. Thessalonicher 2, ab Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, der jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Wollen wir jetzt nicht drüber reden, das ist nicht ganz leicht zu verstehen, aber jetzt kommt's. Und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Jetzt wird gesagt, über die, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Zieh einmal in deinem Leben Bilanz. Sei einmal wahrhaftig und dann kehr um. Und die, die diese Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, ihr braucht nur weiterzulesen, wir wollen es jetzt nicht tun, aber könnt ihr gerne zu Hause mal machen, denen sendet Gott kräftige Irrtümer. Gott sendet sie. Dann kommt Gericht über sie, dass sie allen möglichen Unsinn und allen möglichen Quatsch glauben. Sei wahrhaftig. Vielleicht ist dir in deinem Leben nicht alles klar. Gott sei Dank, dass uns nicht alles klar ist, wie tief wir gefallen sind, wie verderbt wir sind. Aber in dem, was du erkannt hast, bring das in Ordnung. Tu Buße. Kehr um. Und schrei um Christi willen, um Gnade. Bitte Gott, dass er dir gnädig ist. Gehen wir zurück zu Lukas Kapitel 10. Dieser Mann, der wollte sich selbst rechtfertigen. Nicht, wozu war man denn Gesetzesgelehrter? Man kannte sich auch in Diskussionen und konnte gut Replik geben. Und das tat er hier auch. Er wollte seine Fassade aufrechterhalten. Und so erwiderte er, wer ist denn mein Nächster? Nicht? Es ging um das Doppelgebot, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Er zielte zugleich sofort auf den Nächsten, dass der geliebt, wie der geliebt wird. Er übersprang den Teil, Gott zu lieben. Ich habe kein Problem mit Gott, den liebe ich sowieso. Da gibt es nichts, womit ich mich befassen müsste. Und ich habe auch eigentlich kein Problem mit dem Nächsten, aber nun sag mir mal, Jesus, wie definierst du denn Nächster? Wer ist denn qualifiziert, um mein Nächster zu sein? Das ist zunächst einmal entlarvend. Der Mensch bildet sich ein oder baut diese Fassade vor Menschen auf. Ich liebe Gott. Und er baut die zweite Fassade auf. Ich liebe meinen Nächsten, so wie mich selbst. Und von daher ist die Frage zynisch. Wer ist mein Nächster? Aber gut, Jesus, erklär mir doch mal, definier mir mal, wer ist mein Nächster? Lass uns einmal über die Frage diskutieren, wer ist mein Nächster? Mit Gott komme ich schon ganz gut klar, das läuft schon, und mit dem Nächsten, naja, da müssen wir erstmal darüber diskutieren, wer sich für mich als mein Nächster qualifiziert. Das war drin. Oh, ihr Lieben, und Jesus hätte jetzt sagen können, weißt du, du bist so selbstgerecht, so verhärtet, dein Herz ist so hart, alles ist so voller Eitelkeit, in der du in dein Leben eingerichtet hast. Du lebst in einer solchen Blase von Selbstzufriedenheit. Ich werde keine weiteren Perlen dir vorwerfen. Aber ihr Lieben, Jesus ist barmherzig. Und er sagt zu diesem selbstgerechten Mann, er spricht weiter mit ihm. Erinnern wir uns, dass Jesus auch mit solchen Leuten Mitleid hatte. Ihr Lieben, Schritt für Schritt verpasst dieser Gesetzesgelehrte die Gelegenheit, um endlich einmal vor Gott zu kapitulieren. Um endlich einmal vor Gott seinen Bankrott zu erklären. Wie geht nun der Herr tiefer in das Herz dieses Selbstgerechten hinein? Wie wird das Schwert des Geistes, seines Wortes, noch tiefer in ihn eindringen? Wie wird Jesus in dieses verhärtete, eitle, selbstgefällige, selbstgerechte Herz dieses Mannes eindringen? Und darauf erzählt Jesus dieses Gleichnis. Das, ihr Lieben, ist der Kontext, der Zusammenhang, in dem dieses weltbekannte Gleichnis steht. Es geht nicht im eigentlichen Sinn darum, was das Christentum oder das Wesen des Christentums ist. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass Jesus seinem Gesetzesgelehrten zeigt, wer er ist. Nicht oberflächlich betrachtet scheint diese Geschichte vom barmherzigen Samariter eine einfache Geschichte zu sein. Das ist sie aber nicht. Schauen wir uns nochmal an Vers 30. Ein gewisser Mann ging hinab von Jerusalem nach Jericho. Wie gesagt, Jerusalem lag 1000 Meter hoch und Jericho liegt 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Also es liegt ja eigentlich an der Mündung des Jordan, wo der Jordan dann in das Tote Meer hineinfließt. Und das ist eine sehr steile Strecke. Und die Strecke ist darüber hinaus ziemlich kurvenreich. Und diese Straße, sie war eine gefährliche Straße. Gefährlich wegen all der Höhlen und Felsen, die für Räuber und Wegelagerer vortreffliche Verstecke waren. Aber das wusste man. Übrigens, selbst im 4. Jahrhundert noch, also ungefähr 300 Jahre, nachdem Jesus hier dieses Gleichnis, diese Geschichte erzählte, waren immer noch arabische Wegelagerer dort an dieser Straße, um Leute auszurauben und zu töten. In Josua 18, Vers 17, brauchen wir jetzt nicht aufzuschlagen, da wird die Aufteilung des Landes Kanaan berichtet. Und da wisst ihr, wie diese Straße genannt wird, da kommt sie einmal vor. Sie wird dort genannt der Pass oder der Weg von Adumim. Adumim, da steckt das Wort Blut drin. Die war also schon damals als Blutstraße bekannt. Da war es gefährlich auf dieser Straße. Eben, weil sie so vortrefflich sich eignete. Einsam und rechts und links waren Höhlen, Felsen, da konnte man sich super verstecken und dahinter verbergen. Für ein Geländespiel mit Jungschallern, wie geeignet, ja, super geeignet. Und da heißt es nun, ein gewisser Mann ging hinab von Jerusalem nach Jericho und es geschah das, was sicher nicht zum ersten Mal passierte. Der Reisende wurde überfallen von Räubern. Eine Gruppe von Wegelagerern hatte sich auf den Mann gestürzt. Sie hatten ihn nicht nur ausgeraubt, sondern ganz und gar ausgezogen. Sie nahmen ihm alles und ließen ihn praktisch nackt zurück. Und dann schlugen sie ihn noch. Und der Begriff Schlagen hier im Gleichnis, der meint ein wiederholtes Schlagen. Das war nicht nur einmal. Sie schlugen ihn zusammen, so könnte man vielleicht übersetzen. Und sie ließen ihn dann halbtot dort auf dem Weg oder am Wegesrand zurück. Wir würden heute sagen, dieser Mann befand sich in einem kritischen Zustand. Er stand im Begriff zu sterben. Und offenkundig war dieser Mann dringend auf Hilfe angewiesen. Und es konnte viel Zeit vergehen, bevor jemand vorbeikam. Und es gab keine Garantie, dass jemand ihn finden oder ihm helfen konnte. Und dann führt Jesus, Vers 31, so ein bisschen, so einen kleinen Funken Hoffnung hinein in diese Geschichte. Ich lese nochmal Vers 31. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite vorüber. Es traf sich aber, das heißt so viel wie zufälligerweise, kam ein Priester auf der Straße, war auf der Straße unterwegs, scheint eine gute Nachricht zu sein. Hier kommt ein Diener Gottes, ihr Lieben, ein Mann, der für die Menschen im Tempel Opfer darbrachte, einer, der das Volk vor Gott vertrat, einer, der doch geradezu, so könnte man meinen, der Gipfel geistlicher Tugend war, einer der rechtschaffensten aller Menschen, wenn er nicht, wer dann? Gottesfürchtig, gewissermaßen die Personifizierung der Tugend, und ein Priester. Ja, liebe Leute, der kennt natürlich auch das alttestamentliche Gesetz. Er weiß, wie man sich zu verhalten hat. Schlagt mal auf, 2. Mose 23, die Verse 4 und 5. 2. Mose 23. An diese Stelle hätte er denken können. Nee, das ist falsch, Entschuldigung. Da habe ich was Falsches notiert. Dann schlagt eine andere auf, 3. Mose 19. Was steht da? Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ihr sollt einander lieben. Das heißt doch, ihr sollt einander helfen. Für den anderen da sein. Und hier ist es sogar im Blick auf einen Fremdling gesagt. Das steht alles im Gesetz. Und dieser Priester, er tat das nicht. will Jesus damit die Priester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer bloßstellen? Weiß ich nicht, ob das der Sinn ist. Aber eines ist auch klar. Die Priester, die Schriftgelehrten, zu denen war Jesus sehr, sehr kritisch. Schlag mal auf Matthäus 23. Matthäus 23, da kommen die Weherufe über die Schriftgelehrten. Ich lese mal ab Vers 1. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten soll, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Wie oft muss der Herr das zu Pastoren, zu Predigern sagen? Es geht hier nicht um irgendein unverbindliches Theoretisieren über die Frage, wer mein Nächster ist, tu's. Und das tat der Priester, der Schriftgelehrte, nicht. So geh hin und handle. Doch wenn wir im Blick auf dieses Gleichnis nun die Frage haben, ja, aber wo bleibt Jesus da? Wo bleibt der Retter? Wo bleibt der, an den ich glauben muss, um gerettet zu werden? Dann lautet zunächst einmal, ihr Lieben, die Antwort, die uns hier Jesus gibt, tu's. Handel mal. Wirke mal. Liebe mal deinen Nächsten. Liebe mal Gott von deinem ganzen Herzen. Mach mal. Schlagt mal bitte auf, Römer Kapitel 7, Römer Kapitel 7, ab Vers 18. Römer Kapitel 7, ab Vers 18. In Römer 7 schildert uns der Apostel Paulus ja, wie der Mensch am Gesetz und durch das Gesetz Gottes scheitert. Und dann heißt es in Römer 7, Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Gesetzes gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gesetz tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen oder nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und dann der Ausruf: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das ist die Situation des Menschen. Wenn du mal wirklich anfängst, zu versuchen, das Gesetz Gottes zu halten, dann wird das Ergebnis sein, dass unter dem Strich steht, ich elender Mensch, ich krieg's nicht hin. Schlimm, dass dieser Gesetzesgelehrte das nicht begriff. Und wenn du dieses Scheitern erfährst, dann, wir könnten jetzt weiterlesen in Römer 7, machen es nicht, dann wirst du das Heil in Christus erfassen. Dann wirst du erfassen, dass du einen Erlöser, einen Erretter brauchst, benötigst. Jemanden, der dich erkauft hat, jemanden, der dich erlöst hat. Jemanden, der mit seinem Blut für dich bezahlt hat. Man erwartet von einem Priester, dass er das Gesetz kennt, dass er es auch tut, also einem Geschundenen hilft. Man würde erwarten, dass ausgerechnet der Priester dafür sorgt, dass das ganze Volk, also der Mann, der zweimal am Tag dafür sorgt, dass das ganze Volk genau dieses bekennt, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten, dass er das auch, wenn es darauf ankommt, selbst tut. Aber nein, das tut er nicht. Er scheitert. Vers 32. Da kommt noch ein Levit vorbei. Was war ein Levit? Nun, das war der Stamm, der später dann in 24, ich sag mal, Generationen sozusagen, vergesst das, ein Stamm, der Stamm, der in drei Familienteile eingeteilt worden ist und zunächst für den Aufbau und den Abbau und die Versorgung der Stiftshütte zuständig war und dann später im Tempel war und dort verschiedene Dienste tat, je nachdem, wozu er eingeteilt worden war. Sie waren, ich sag mal, Tempelpolizei, mussten aufpassen, dass alles da gut lief. Sie regelten auch Belange der Liturgie, sie sangen auch zusammen und einfach sie assistierten, sie halfen den Priestern. So ähnlich übrigens, wie es heute in der Gemeinde die Diakone tun sollen. Ja? Sie sind dort für die Bereiche zuständig, wo noch etwas zu erledigen ist. Sie gehen den Ältesten zur Hand. Diese Leviten, sie waren sehr nah dran am Heiligtum. Sie hatten immer wieder zu tun mit heiligen Dingen, aber hier tut ein Levit nichts anderes als ein Priester. Er macht einen großen Bogen um den unter die Räuber Gefallenen herum. Und dann kommt die Wende. Vers 33. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war. Die Betonung liegt hier nun tatsächlich darauf. Leute, es ist ein Samariter. Was waren die Samariter? Wir müssen uns das klar machen, als das Volk Israel, also die, vor allem das Südreich, in die babylonische Gefangenschaft kam. Dann war das Land Israel ja praktisch, hatte keine Bevölkerung oder nur eine sehr, sehr dünne. Und das taten damals die Herrscher, die Assyrer fingen damit schon an und die Babylonier machten es nicht viel anders. Sie machten sozusagen eine Umvolkung der Völker. Also es wurden andere Leute dorthin gebracht, damit es dann mit der noch da ein bisschen existierenden Urbevölkerung es zu einer Vermischung kam. Und das waren dann die Samariter. Wir lesen das, wir lassen uns ruhig mal aufschlagen, 2. Könige Kapitel 17. 2. Könige Kapitel 17. Lesen wir mal ab Vers 27. Da befahl der König von Assyrien und sprach, bringt einen, also das Volk Israel war weggeführt, bringt einen der Priester dahin, dass ihr von dort weggeführt, die ihr von dort weggeführt habt, und sie sollen hinziehen und dort wohnen, und er soll sie das Recht des Landes Gottes lehren. Da kam einer von den Priestern, die sie von Samaria weggeführt hatten, und ließ sich in Bethel nieder und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber jedes Volk machte sich seine eigenen Götter. Also einmal waren so ein bisschen Yahweh-Dienst da und andererseits Götzendienst. Ich war so eine Religionsmischmasch. Machten sich seine eigenen Götter und stellten sie in die Höhenhäuser, welche die Samariter gemacht hatten, jedes Volk in den Städten, in denen sie wohnten. Die Leute von Babel machten den Sukkot Bernot und die Leute von Kut machten den Nergal und die Leute von Hamut machten den Ashima. Und die von Ava machten den Nachas und den Tartak, aber die von Sepharvaim ließen ihre Söhne für den Adramelech und den Adramelech, die Götter von Sepharvaim, durchs Feuer gehen und so weiter. Nicht? Sie verehrten einerseits Yahweh, das war das Typische der Samariter. Und als das Volk Israel dann aus der babylonischen Gefangenschaft nach 70 Jahren wieder zurückkehrte, da wollten die Samariter, also diese Religionsmischmaschvertreter, mit den Juden zusammen einen neuen Tempel aufbauen in Jerusalem. Und die Israeliten sagten, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Und wenn ihr mal das Buch Esra liest, in Esra 3, 4 und auch in Nehemia Kapitel 3, 4 und 5, da seht ihr, was für Spannungen es gab zwischen den Samaritern und den aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrten und auch durchaus geläuterten Juden, die jetzt wussten, nein, wir müssen kompromisslos Gott, dem Herrn, nachfolgen. Und dieser Samariter, das war einer, die lebten also, wenn ihr euch Israel vorstellt, am See Genezareth waren die Juden, die kamen erst so um das Jahr 200 aus der babylonischen Gefangenschaft. Dann um Jerusalem herum lebten die schon nach der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückkehrten, also im 5. und 6. Jahrhundert vor Christi Geburt. Und dazwischen, da war Samaria, da lebten eben die Samariter. Und mit denen wollten die Juden, ein ordentlicher Jude, nichts zu tun haben. Im Gegenteil, wenn sie von Galiläa nach Jerusalem zogen, dann zogen sie in der Regel nicht durch Samaria. Und ein solcher Samariter, der ist jetzt auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Und er sieht diesen Mann und er kommt zu ihm und kümmert sich um ihn. Er sieht, dass er geschlagen ist, dass er verwundet ist. Er sieht, dass der Mann nackt ist. Und was tut er? Er zerreißt ganz offensichtlich seine Kleider, denn einen Erste-Hilfe-Koffer hatte er nicht dabei und er verbannt die Wunden. Und dann macht er noch etwas, er gießt Wein, Alkohol, das war also desinfizierend, hinein. Und auch Öl. Und das griechische Wort, das heißt so viel wie, er gießt es völlig aus. Ja? Überströmend tat er das an diesem Mann. Das zeigt Großzügigkeit. Das zeigt verschwenderische Sorgfalt an diesem Mann. Und dann heißt es, er legte ihn auf sein eigenes Tier. Ob das nun ein Esel war oder ein Maultier oder auch ein Pferd, ist nicht deutlich vom Griechischen her. Es war ein Tier, ein domestiziertes, also ein Tier, das also kein wildes Tier, ein Haustier. Aber mehr wissen wir aus dem griechischen Wort nicht. Und er legte diesen Mann auf dieses Tier. Und er brachte ihn dann zu einem Gasthaus, zu einem Gastwirt. Das griechische Wort für Gasthaus, das klingt, naja, eher nach Spelunke, würden wir es eher übersetzen. Ja, da traf sich alles und da traf sich auch ziemlich viel fragwürdiges Gesindel, die da zusammenkamen. Aber was sollte der Samariter machen? Es blieb gar nichts anderes übrig. Und der Gastwirt bekam den Auftrag, nun diesen unter die Räuber gefallenen zu versorgen. Er gab diesem Mann, so lesen wir hier, 2 Denare. Um uns das mal vorzustellen, was das heißt, es gab da unterschiedliche Preise, wie auch heute bei unseren Hotels. Also so das Billigste war, dass man einen 32. Teil von einem Denar für eine Nacht bezahlte. Und das würde dann heißen, dass er für ungefähr 2 Monate, ja, dies für das Geld diesem Gastwirt gab. Dann gab es natürlich auch teurere Gasthäuser, dann würde man sagen eher, naja gut, das war dann für einen Monat. Wie auch immer, er war sehr, sehr großzügig und nicht nur das, er lieferte den Mann da nicht einfach nur ab. Es war vermutlich nachmittags oder abends, als er dorthin kam. Es heißt dann im nächsten Vers, am nächsten Morgen, ja, Lukas 10, Vers 35, am anderen Tag, er pflegte ihn also auch durch die Nacht hindurch und versorgte ihn. Und dann eben am nächsten Tag, Vers 35, gab er diesem Gastwirt da überreichlich Geld, dass er jetzt bitte diesen Mann fleißig versorgt. Ihr Lieben, haben wir schon mal einen Mann gesehen in Not? Jemand, den wir kannten, vielleicht unseren Erzfeind? Wie haben wir uns ihm gegenüber verhalten? Wie haben wir uns ihm gegenüber eingestellt? Haben wir schon jemals einen Mann mit jemandem das getan, was dieser Samariter hier mit diesem unter die Räuber gefallen ist? Seien wir doch ehrlich, ja. Um wen kümmern wir uns denn permanent? Und zwar sehr sorgfältig. Wen bringen wir zum besten Arzt möglicherweise? Für wen kaufen wir Versicherungen und sorgen für sein Alter? Für uns. Was dieser Samariter hier tat an diesem Menschen, das ist genau das. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie du es gewohnt bist, dich um dich selbst normalerweise zu kümmern. Was Jesus hier sagt ist, wenn du das ewige Leben haben willst, dann lieb Gott mit all deinen Fähigkeiten und lieb deinen Nächsten, liebe ihn permanent mit dieser grenzenlosen Liebe, mit der du normalerweise dich selbst liebst. Jesus stellt dann am Schluss eine Frage. Wer von diesen dreien, meinst du, erwies sich als dein Nächster? Achtet mal darauf, der Rechtsgelehrte sagt nicht der Samariter. Das Wort ging nicht über seine Lippen. Aber er musste notgedrungen sagen, der, der die Barmherzigkeit geübt hat. Natürlich war das der Samariter. Was uns diese Geschichte von Jesus sagt, das ist nicht das Wesen des Christentums. Nein, das ist die Anklage an uns. Das ist die Anklage an die gesamte Menschheit, dass sie diese Liebe, für die sie eigentlich geschaffen ist, nicht aufbringt. Wenn der Rechtsgelehrte doch nur ein einziges Mal gesagt hätte, ich kann so nicht lieben. Ich kann so nicht lieben, ich kann Gott nicht vollkommen lieben. Ich weiß nicht, ob dieser Gesetzesgelehrte Buße getan hat. Es steht nicht da. Es scheint mir auch nicht so zu sein. Aber ihr Lieben, eines bitte ich euch heute Abend. Möge ein jeder von uns über sein eigenes Leben Bilanz ziehen und sagen, Herr, rette du mich, wo auch immer du stehst, was auch immer dir an Schuld, an Sünde klar geworden ist. Herr, rette mich, vergib mir meine Schuld. Dieses Gleichnis ist der Spiegel, den der Herr jedem von uns und diesem Rechtsgelehrten ganz besonders, aber damit jedem von uns vorhält und zeigt. Du fragst, was du tun musst, um das ewige Leben zu kriegen? Bitte, ich sag's dir.